Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Für die oder paar, die vielleicht mich noch nicht kennen, ich bin Thomas Liedmeier, ich bin Pastor dieser Gemeinde und ich möchte, dass euch heute ein Licht aufgeht. Vor 19 Jahren, an einem schönen Sommertag im August, da saßen meine Frau, die hier jetzt sitzt in der Reihe, und ich in unserem Garten in Rosenheim. Im schönen Süddeutschland. Es war sonnig und warm. Die Vögel haben gezwitschert, die Insekten summten in den Sträuchern. Ihr könnt es euch jetzt so vorstellen, so idyllisch. Plötzlich senkte sich ein riesiger Schatten über das ganze Land. Alles verstummte. Die Vögel, die Insekten, unsere Gespräche. Die Sonne verschwand und es wurde dunkel. Die Schöpfung hielt den Atem an. Gott sei Dank, nach 2 Minuten kam die Sonne wieder zum Vorschein. Alles atmete auf. Die Vögel fingen wieder an zu singen. Die Insekten summten wieder herum. Wir fingen wieder an zu reden. Was hatten wir erlebt? Vielleicht haben einige von euch das auch erlebt. Alle, die ein bisschen älter sind als 19 Jahre. Denn vor 19 Jahren gab es hier in Europa eine totale Sonnenfinsternis. 1999. Es war eine faszinierende, aber auch eine beklemmende Erfahrung. Denn wir haben mit allen Sinnen gespürt, ohne das Licht der Sonne verabschiedet sich das Leben. Ja, nur mit Licht haben wir Orientierung, können wir Farben sehen, lächeln, leben. Wir sind Lichtwesen, du und ich. Die Bibel sagt am Anfang, also bevor diese Erde entstand, da war alles wüst und leer. Auf Hebräisch heißt das übrigens Tohu Wabohu. Das habe ich das erste Mal von meiner Mutter gehört, als sie sagte, bei dir sieht es aus, da ist ein Tohu Wabohu in deinem Zimmer. Aber mit anderen Worten, es war Dunkelheit. Was hat Gott als erstes getan? Er hat das Licht angemacht. Er hat gesagt, es werde Licht. Und er hat das getan, weil genau das Licht seinem innersten Wesen entspricht. Im Wort Gottes heißt es, Gott ist Licht und es ist keine Finsternis in ihm. Und wo Gott hinschaut und wo er hinfasst, da wird es hell. So hat Gott auch diese Welt geschaffen, wie wir sie hier auch so auf der Karte ansatzweise erahnen können. Wunderschön, du hast die Christusstatue erwähnt, Gerhard, in Rio. Viele andere wunderschöne Details können wir entdecken auf dieser Karte. Gott hat jedes Detail in dieser Welt geschaffen und jedes Mal, wenn er was Tolles gemacht hat und es in seinem Licht war, hat er gesagt, boah, das ist richtig gut, das ist super, das haben wir gut gemacht. Und ich finde, Kontinente, Meere, Tiere, Land und Wasser, unterschiedliche Menschen, Städte und Kulturen und viele Farben. An dieser Weltkarte, auch hier können wir diese Freude so ein bisschen erahnen. Und ich glaube, besonders die, die es auch bunt gemacht haben, haben es auch gespürt, wie schön das ist und wie faszinierend. Und diese Freude an dieser Welt und an der Schöpfung, die liegt auch in uns drin, in jedem von uns. Die Freude, die lässt sich Gott auch in seinem Herzen trug, als er diese Welt geschaffen hat. Doch, jetzt kommt leider ein Doch. Doch Finsternis legte, die Finsternis, die am Anfang da war, lehnte sich gegen Gott und gegen die Schönheit seiner Schöpfung auf. Sie legte sich wie ein Schleier der Dunkelheit über die Welt. Es wäre so schön, wenn es nur das Licht gäbe. Aber es gibt einen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Diesen Kampf, denke ich, erleben wir in unserem Alltag. erlebst du, den erlebe ich, den erlebt diese Welt. Dieser Kampf spiegelt sich auch wieder in den Geschichten der Bibel, im Evangelium. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in eine Geschichte, in der Jesus im Zentrum steht, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Aber bevor er das sagt, dürfen wir eine interessante und spannende, ja bewegende Geschichte miteinander erleben. Johannes 8, 2 bis 12. Schon früh am nächsten Morgen war Jesus wieder im Tempel. Viele Menschen drängten sich um ihn. Er setzte sich hin und lehrte sie. Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte, wo sie von allen gesehen werden konnte, und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Sie fragten dies, um Jesus auf die Probe zu stellen und ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagte: Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Als die Ankläger das hörten, gingen sie einer nach dem anderen davon, die Älteren zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Da richtete er sich erneut auf und fragte sie: Wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen, aber sündige nun nicht mehr. Ein anderes Mal sagte Jesus zu den Menschen: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht des Lebens oder das Licht, das ihn zum Leben führt. In der Nacht vor dieser Begebenheit hat Jesus auf dem Ölberg übernachtet oder am Ölberg, sein Lieblingsort gegenüber von Jerusalem. Und schon vor Sonnenaufgang bricht Jesus von dort auf, schreitet durch das Stadttor Jerusalems, das auch noch im Dunkeln liegt, geht durch die noch dunklen Gassen und kommt schließlich zum Tempel. Und trotz der frühen Morgenstunde warten dort schon zahlreiche Menschen auf Jesus. Warum? Sie wollen ihm begegnen und sie wollen ihm zuhören. Jesus hat einmal gesagt: Meine Worte sind Geist und sind Leben. Und genau das spüren diese Menschen. Jedes seiner Worte ist wie ein Lichtstrahl, der die Dunkelheit ihrer Seele mit Licht erfüllt. Kennst du solche Worte, die deine Seele und dein Herz mit Licht erfüllen? Wenn Jesus spricht, so ist es wie beim Sonnenaufgang. Es wird immer heller und heller. Eine tolle Atmosphäre, ich wäre gern dabei bei dieser Versammlung. Doch plötzlich wird die Atmosphäre wieder frostig. 10 Grad minus. Laute Stimmen sind zu hören. Dunkle Schatten breiten sich aus im Raum. Eine aufgebrachte Gruppe von Männern zerrt eine Frau zu Jesus, die sich zaghaft zur Wehr setzt und mit angstgeweiteten Augen hin und her schaut. Die Männer haben Steine in den Händen. Sie zeigen mit Fingern auf diese Frau und präsentieren sie Jesus. Diese Frau hier hat die Ehe gebrochen. Nach dem Gesetz des Mose muss sie sterben. Was sagst du dazu? Aber es geht ihnen eigentlich gar nicht um die Frau, sondern sie möchten nur Jesus unglaubwürdig machen. Und dafür ist ihnen jedes Mittel recht. Was wird Jesus jetzt sagen? Ich finde, eigentlich kann er alles nur falsch machen. Sagt er: Okay, steinigt die Frau, sie hat es verdient. Dann würden alle sehen, er ist gar nicht so menschenfreundlich, wie er immer sagt. sagt er, lass die Frau gehen, es tut ihr nichts, ist alles okay. Dann zeigt sich, dass Jesus es mit dem Gesetz nicht so genau nimmt. Ha, denken die Ankläger, jetzt haben wir ihn. Tiefe Finsternis erfüllt diesen Raum, so empfinde ich es. Was ist dort zu spüren? Es ist Kälte, es ist Mordlust, es ist Neid, es ist Gewalt im Raum, auch Scham und Zerbrochenheit, Treulosigkeit, Hinterlist. Es ist, als ob der Fürst der Finsternis, der Teufel, selber seinen Fuß in diesen Raum gesetzt hätte und seine ganzen dunklen Diener mit sich gebracht hätte. Und ihr Lieben, genau das sind die Mächte der Finsternis, die den Erdkreis verdunkeln, die nicht nur in dieser Situation zusammenkommen, sondern die immer wieder Brennpunkte suchen in dieser Welt, wo sie Unheil stiften können und Mord und Dunkelheit und Verderben hinbringen können. Sei es in einem Ort wie in Syrien, sei es vielleicht auch in unseren Familien und Ehen, Schulen, Universitäten, Arbeitsplätzen, in unserer Gesellschaft. Was tut Jesus? Er tut erstmal nichts. Er sitzt ruhig da. Ich habe einmal gelernt im Orient, Autoritätspersonen sitzen. Thronen. Sie, die geben keine Ruhe. Da erhebt er sich. Und er vertreibt durch seine Präsenz und mit wenigen Worten die ganze finstere Energie aus diesem Raum. Er sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Oder wie es eben hier auch in der Hoffnung für alle heißt, wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Geballte Fäuste öffnen sich. Steine fallen zu Boden. Stolze Augen senken sich beschämt zu Boden. Und die wilde Meute verlässt einer nach dem anderen den Raum. Und mir ist wirklich aufgefallen, dass extra erwähnt wird, dass die Älteren zuerst gegangen sind. Wahrscheinlich, weil sie schon länger gelebt haben und mehr Gelegenheit hatten, auch zu sündigen. Stille, aber auch wieder zunehmendes Licht in diesem Raum. Auch die Frau könnte sich ja eigentlich jetzt davon machen. Es ist ja keiner da, der sie festhält. Aber sie bleibt stehen. Sie stellt sich Jesus und seinem Urteil. Wo sind deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr. Sie spricht ihn als Herrn an. Und Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht, du kannst gehen. Sündige nun nicht mehr. Warum kann diese Frau eigentlich gehen, wenn doch das Gesetz des Mose gebietet, sie als Ehebrecherin zu steinigen? Jesus ohne Sünde könnte den Stein erheben und diese Frau jetzt richten. Er hat ja den Maßstab gegeben. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Alle Rechte liegen bei ihm. Aber er tut etwas ganz anderes. Er hebt keinen dieser Steine auf, sondern wir wissen, auch nach dieser Geschichte, er selber geht an den Richtplatz, wo alle Sünde dieser Welt, auch diese Sünde der Frau und auch der Männer, die sie dorthin gezerrt haben, gerichtet wird auf Golgatha am Kreuz und tritt an ihre Stelle als Verurteilter und lässt sich richten. Und deshalb kann er sagen, du kannst gehen, du bist frei. Er tut dies, wie wir wissen, aus großer, großer Liebe. Weil Gott Licht ist, weil Gott Liebe ist und weil Gott nicht möchte, dass die Welt unter dem Schleier der Finsternis bleibt. Deshalb lässt er sich selber verurteilen und richten. Und dass Jesus alles vollbracht hat an diesem Kreuz, dass er den Sieg errungen hat über die Sünde, das wird offenbar am Ostermorgen. Wir gehen ja jetzt hin in der Passionszeit auf Kreuz und auf Auferstehung. Und am Ostermorgen wird offenbar, Jesus lebt, der Herr ist auferstanden. Er hat Sünde, Hölle, Tod und Teufel überwunden, weil er ohne Sünde war und freiwillig die Sünde von uns allen auf sich genommen hat. Der Tod ist verschlungen vom Sieg, die Sünde von der Gnade. Der Hass ist verschlungen von der Liebe. Und die Finsternis ist überwunden durch das Licht. Jesus Christus ist Sieger. Das ist die Osterfreude. Das ist der Grund, warum wir hier Gottesdienst feiern am Sonntagmorgen und warum es die Menschen rund um diesen Erdball tun. Und deshalb sagt Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Es wird heller. Jesus, das Licht Jesu scheint. Und das gilt nun auch für diese Frau. Sie ist aus der Finsternis ins Licht gekommen, von einer Ehebrecherin zu einem geliebten Kind Gottes geworden. Und sie folgt Jesus nach. Sie hat das Licht des Lebens in sich und bringt es in die Welt. Sie geht uns voran. Was für ein Wechsel. Eine Ehebrecherin, eigentlich so das Letzte, könnte man sagen, aus der Sicht der anderen, wird eigentlich jetzt zum leuchtenden Vorbild, im wahrsten Sinne des Wortes. Sowas kann Gott machen. Solche Verwandlungen schenkt der Herr. Wow, und das möchte ich immer mehr erleben. Was bedeutet dieses Lichtwort nun für uns? Welche Konsequenzen? Und die erste Konsequenz ist: Nimm Jesus, das Licht der Welt, auch in dich auf. Es ist nicht genug, wenn man weiß, wo die Taschenlampe ist, wenn es dunkel ist, sondern es ist wichtig, dass man sie auch nimmt und anschaltet. Es gibt viele Menschen, die wissen von Jesus und haben das Licht Jesu auch schon mal gesehen und gespürt, aber sie haben es nicht in sich aufgenommen. Doch genau darum geht es. Jesus sagt: Wer mir nachfolgt, der wird das Licht des Lebens haben. Also es ist in ihm. Es ist ein Wesensmerkmal von ihm. Das Licht soll sein Eigentum werden. Es soll ihn durchdringen. Es soll ihm Orientierung geben. In Johannes 1 heißt es von Jesus: Die ihn aber aufnahmen, die Jesus aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und ich denke, genau das hat diese Frau getan. Sie steht als Ehebrecherin vor Jesus, stellt sich seinem Urteil, sie sagt: Du bist Herr, du bist mein Herr. Sie unterwirft sich seinem Urteil, sie bekennt quasi ihre Schuld, sie empfängt Vergebung und Freisprechung und sie lässt sich von ihm in ein neues Leben im Licht leiten und sie wird eine geliebte Tochter des allmächtigen Gottes. Was für ein Szenenwechsel. Und was wichtig ist, es ist eine Entscheidung, denn sie bleibt, wo alle anderen gehen. Alle anderen verschwinden wieder aus dem Raum. Daran merken wir, es ist nicht selbstverständlich, sondern es ist eine Entscheidung. Wir haben heute von dir, Thorsten, gehört, dein Zeugnis. Du hast dich entschieden für Jesus, weil du auch gemerkt hast, dass Jesus sich für dich entschieden hat, dass er auch nicht losgelassen hat. Auch in den schweren Zeiten hast du immer gespürt, er ist bei dir. Und so haben wir es jetzt auch an verschiedenen Sonntagen gehört von Menschen, die gesagt haben: Ja, ich habe mich für Jesus entschieden. Und was für eine Freude, dass wir am nächsten Sonntag das auch so festmachen dürfen und feiern dürfen in der Taufe. Ich bin so dankbar, dass Jesus auch an meine Tür geklopft hat und dass ich mich entschieden habe, dieses Licht des Lebens in mich aufzunehmen und dass ich ein Kind Gottes bin. Und das ist jetzt nicht, dass ich dann dauernd mal eins bin und mal nicht bin, wenn ich irgendwie mal unartig war. Wenn ich hinfalle, dann richtet der Vater mich wieder auf und tröstet mich, sagt: Komm, mach mal weiter. Und sage ich: Ja, ich habe Mist gebaut. Bitte vergib mir. Er tut es immer wieder. Er hält an mir fest. Wow. Und so steht eben Gott da und Jesus da und sagt, hey, lass das Licht des Lebens in dein Herz hinein. Und deshalb die Ermutigung an dich, falls du diesen Schritt noch nicht getan hast, nimm Jesus, das Licht der Welt, auch in dich auf. Entscheide dich dafür oder entscheide dich auch neu dafür. Und das Zweite, komm zu den Freunden des Lichts. Wer sind denn die Freunde des Lichts? Das seid ihr. Das sind alle, die zum Licht kommen. Das sind die Freunde Jesu Christi. Das ist die Gemeinde. Das sind die Jünger Jesu. Gott hat uns nicht als Einzelkämpfer geschaffen. Schon am Anfang der Bibel heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und das ist sicherlich nicht nur die Begründung für die Ehebeziehung, sondern auch dafür, dass wir sagen, wir brauchen Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft der Freunde des Lichts, ist das nicht ein cooler Name? Können wir uns vorne so dran schreiben. Klingt nur ein bisschen esoterisch dann, ne? So die Gemeinschaft, also machen wir es nicht, aber ich finde so den Begriff finde ich gut, die Gemeinschaft der Freunde des Lichts. Ich finde, das ist so eine Art Gewächshaus. Hier scheint die Sonne Gottes, hier ist Licht, hier ist Wärme, hier ist Annahme, hier ist ein geniales Wachstumsklima und Menschen fangen an, sich zu entwickeln, zu reifen, immer freier zu werden und das spricht sich auch rum. Boah, hier ist so ein tolles Gewächshaus. Hier wird man angenommen, hier kann man sich entwickeln, hier kann man reifen. Hier wird man ja eben geschützt, wenn man Scham besetzt und verloren hierher kommt, wird man nicht zugrunde gerichtet und hingerichtet, sondern man wird geschützt und in einen neuen Raum gestellt, so wie diese Frau es bei Jesus erleben durfte. Und ich glaube, Gott hat diese Vision für seine Gemeinden rund um diesen Erdball, dass es Häuser des Lichts sind, in denen Menschen aus Scham, aus Verlorenheit, aus Versagen herauskommen können und geschützt werden, angenommen werden und auf einen neuen Weg kommen. Es wird ihnen vergeben und sie dürfen das Tolle, was Gott in sie hineingelegt hat, das darf hervorkommen. Und ich fand es in der Vorbereitung der Predigt so toll, dass auch ein ganzes Team zusammengearbeitet hat. Ich war auch mit Caro im Gespräch, die zusammen mit ihren Kindern und vielen anderen auch diese Karte eben erstellt hat. Und sie hat auch ihre Gedanken mit mir geteilt und ich möchte so 4 Punkte, die sie mir per WhatsApp zugesandt hat, glaube ich, ne, WhatsApp war es, möchte ich auch mit euch teilen, weil das charakterisiert so ein bisschen das Miteinander dieser Freunde des Lichts. Da hat sie geschrieben, ermutigt euch gegenseitig. Das ist so ein Punkt, dass wir einander nicht runterziehen, sondern dass wir ermutigen, dass wir schauen mal, wie geht es dir denn eigentlich? Was brauchst du? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dich unterstützen? Helft euch so, wie Jesus es auch wollte. Helft euch untereinander. Es gibt so viele Möglichkeiten, einander zu unterstützen. Schützt euch. Ja, schützt euch vor Wind, vor Sünde. Es gibt so viele Bedrohungen und Angriffe. Manch einer kommt verletzt hierher und vielleicht beschämt. Und dass wir es nicht einfach bloßstellen, sondern sagen, wir schützen dich. Und bleib mit Jesu Licht verbunden in Gebet und Gemeinschaft. Es hat mich so angesprochen auch und ich wollte das auch gerne mit euch teilen. Und Caro war auch einverstanden, dass ich das mache. Ja, das Dritte, lebe Tag für Tag im Licht Gottes. Schon Anfang Dezember, Anfang der Adventszeit, habe ich ja über das Licht Gottes gesprochen, wie sich vielleicht manche noch erinnern. Da habe ich über die verschiedenen Charakteristika des Lichts gesprochen und wie wichtig Tageslicht ist, wie sehr wir das brauchen. Und seitdem mache ich persönlich eine interessante Erfahrung. Ich wache meistens ohne Wecker kurz vor 6 Uhr auf. Und ich spüre, jetzt ist es gut aufzustehen. Ich werfe mich dann in meine Klamotten und gehe raus. Heute war 5 Grad minus. Ich mache einen Gebetsspaziergang und das ist jetzt im Moment richtig cool. Aber sonst auch, ja. Aber das Coolste dabei ist der Sonnenaufgang, den ich erleben darf. Es ist ein wunderbarer Augenblick, wenn der neue Tag anbricht, das Leben erwacht und sogar ein paar Vöglein singen schon morgens, wenn es nicht zu kalt ist. Die Straßenlaternen erlöschen und alles wird kontrastreich und klar zu erkennen. Das ist eine wunderbare Stunde. Morgenstund hat Gold im Mund, sagt man ja im Volksmund und das stimmt wirklich. Und genau das ist der richtige Augenblick, um den Auferstandenen und die Auferstehung Jesu Christi zu preisen. Die Sonne geht auf, ein neuer Tag beginnt. Wir sind Kinder des anbrechenden Tages. Das empfinde ich dann immer so und sage, Jesus ist Sieger und Jesus ist Herr. In der christlichen Tradition ist es die Zeit des Morgenlobs. Und tatsächlich, bis in die Urgemeinde zurück geht diese Tradition, sich sogar vor Tagesanbruch zu versammeln, um miteinander dann bei anbrechendem Tag und aufgehender Sonne Jesus Christus als Auferstandenen zu preisen. Das geben alte Dokumente her. Man kann das ja zumindest persönlich machen. Wir verlegen unsere Gottesdienste ein bisschen nach vorne. Seid ihr dabei? Dann haben wir mehr Zeit danach. Also eigentlich war das so, morgens vor der Arbeit hat man sich dann zum Lobpreis und so weiter getroffen und abends zum gemeinsamen Essen. Und dann wurde auch Abendmahl gehalten am Sonntag. Und zwischendurch, ich meine, die hatten 7-Tage-Woche im Römischen Reich. Obwohl die Juden haben sich das ja dann errungen, dass sie den Sabbat feiern konnten. Aber ob die Christen da was von hatten. Ja, aber lebe Tag für Tag im Licht Gottes. Vielleicht bist du ja keine Lerche, so wie ich anscheinend. Die Lerchen stehen früh auf. Vielleicht bist du ja eine Eule und hast einen anderen Rhythmus und musst länger schlafen und bleibst dafür länger auf. Ganz egal. Ja? Aber wichtig ist, dass wir unseren Tag beginnen im Aufblick auf Gott und auf Jesus Christus und dass wir seine Auferstehung rühmen und dass wir sagen, ja, wir wollen im Licht leben an diesem Tag. So wie Paulus es schreibt im Römerbrief. Und er sagt, Römer 12, Vers 12 und 13, der Tag bricht an. Deshalb wollen wir uns von den Taten trennen, die zur Dunkelheit gehören und uns stattdessen mit den Waffen des Lichts rüsten. Lasst uns ein vorbildliches Leben führen, so wie es zum hellen Tag passt. Das gilt für Lerchen und für Eulen. Und das ist auch eine Entscheidung, wozu Gott uns immer wieder befähigt. Und jetzt das vierte, bring sein Licht in diese Welt, damit diese Welt wieder ganz vom Licht erfüllt wird. Und trage dazu bei, dass jetzt ganz praktisch dieser Sieg Jesu Christi dadurch erfahrbar wird, dass diese Finsternis dadurch auch immer mehr von dieser Weltkarte vertrieben wird, weil der Leib Jesu Christi aufsteht und sich dafür einsetzt, dass das Reich Gottes kommt und dass sein Wille geschieht wie im Himmel und auf Erden, dass tatsächlich Licht hineinkommt an alle Orte in dieser Welt. Dafür sendet Jesus diese Frau aus und er sendet auch jeden von uns aus und sagt, ich sende dich hinein in diese Welt. Und es gibt so viele Orte, Schulen, Universitäten, Ehen und Familien, Unternehmen, Städte, Länder, Krisenherde. Überall hin soll dieses Licht Gottes durch die Jünger Jesu auch kommen. Und vielleicht fühlst du dich überfordert, wenn du das jetzt so hörst. Aber ich möchte dir einfach sagen, es geht jetzt gar nicht so sehr um dich, sondern es geht um Jesus Christus, der in dir lebt, wenn du ihn aufgenommen hast und der einfach gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und es wird so sein, wer mir nachfolgt und an mich glaubt, der wird das Licht des Lebens haben und er wird nicht mehr in der Finsternis umhergehen. Und das sagt er einfach zu und deshalb ermutigt er uns, dass wir das einfach annehmen und glauben. Wohin du kommst, dahin kommt jetzt auch der Herr. Und mit ihm zusammen kannst du dann auch die Finsternis vertreiben. Da, wo Gott dich hingestellt hat, indem du proklamierst, Jesus Christus ist der Sieger. Jesus Christus ist der Herr. Das kann man ganz praktisch machen. Auch in schwierigen Situationen kann man es aussprechen, kann man es beten, kann man es singen. Und manchmal merken wir auch, wenn wir im Lobpreis proklamieren, wie so eine Decke langsam weggezogen wird. Denn Jesus spricht die Wahrheit und ist die Wahrheit, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Und ich möchte gerne einfach mit uns jetzt beten und möchte einladen, wer mitbeten will, innerlich das einfach zu tun. Ich will euch da sozusagen eine Stimme geben. Ich möchte an diesen vier Punkten nochmal entlang gehen. Und vielleicht ist jemand da, der sagt, ich möchte mein Leben Jesus übergeben, ich möchte ihn aufnehmen. dann kannst du das jetzt tun. Vielleicht möchtest du das auch diese Zugehörigkeit zur Gemeinde nochmal festmachen, zu den Freunden des Lichts. Wirklich dich entscheiden dafür, im Licht zu leben und dann auch das Licht in die Welt zu bringen. Ich möchte mit uns beten.